Natürlich kann ich die Annahme treffen, dass das in Deutschland genauso läuft wie in Frankreich. Und ich versuche eben mit dieser Annahme voranzuschreiten und zu sagen, okay, das setzen wir genauso um. Ja, das kann funktionieren, umso besser. Letztendlich gibt es, glaube ich, zwei Zutaten für Erfolg. Und das ist jetzt wirklich, das bezieht sich, würde ich sagen, nicht mal nur auf Go-to-Market. Ich würde wirklich sagen, das ist fast eine universelle Formel.
Du sagst, du bist ein Umsetzer. Und zwar bist du aktiv oder tätig verantwortlich bei YouSign für das Thema Go-to-Market in Deutschland. Und da wollen wir heute ein bisschen tiefer einsteigen. YouSign, erstmal für die, die das nicht kennen, ist ein französisches Start-up und in Frankreich auch schon sehr erfolgreich. Und jetzt gilt es halt, den deutschen Markt entsprechend zu erobern und den Erfolg hier zu verlängern. Und es geht um E-Signature, das ist das Thema. Und Dominik, deine Mission ist es, die internationale Expansion nicht nur zu managen, das kann ja fast jeder, will ich mal sagen, nein, du willst den deutschen Markt so richtig rocken und euer Go-to-Market auch wirklich zum Erfolg bringen.
Genau, ja, herzlichen Dank, Maike. Vielen Dank für das Intro und auch danke für die Einladung in deinen Podcast. Das hast du am Anfang in diesen drei Worten schon sehr prägnant zusammengefasst, dass ich mich sicherlich als Umsetzer sehe. Woran liegt das? Naja, wie du richtig beschrieben hast, ist YouSign ein Scale-up der elektronischen Unterschriften und selbst die ganze Unternehmung ist schon ein bisschen größer. Also die ganze Unternehmung zählt bereits 140 Mitarbeiter. Allerdings YouSign Deutschland ist wirklich noch ein Startup im Startup letzten Endes. Also wir sind nur vier Leute, ja, und ich war letzten Endes der erste Mitarbeiter dafür. Und so eine Definition von einem Entrepreneur, die ich mal gelesen habe, war letzten Endes, dass man halt sagt, okay, erst wenn man eine To-Do-Liste hat und merkt, dass man von dieser To-Do-Liste wirklich nichts delegieren kann, sondern jede Aufgabe bis zum Schluss selbst erledigen muss, dann ist man letzten Endes ein Entrepreneur. Oder ein Startupper. Und das ist in meinem Fall als erster natürlich von dem Markt ganz genau so gewesen, dass letzten Endes halt alle Aufgaben an mir kleben geblieben sind. Und da kann man wenig delegieren, da gibt es wenig zu managen am Anfang zumindest, sondern da ist es ein Job, der sehr viel Exekution erfordert. Und dementsprechend ist die Definition, dass du sagst, ich sei ein Umsetzer, sehr treffend.
Ja, und ich finde, klasse Umsetzer. Ich sage ja mal, ich bin Macher, so, ne? Das ist ja, ich will jetzt nicht kleinkariert sein. Das ist für mich das Gleiche. So jemand, der die Ärmel hochkrempelt und auch einfach mal macht. Und Go-to-Market, das ist ja das Thema, von dem wir jetzt gerade, oder der Schwerpunkt, über den wir heute reden wollen. Und Go-to-Market ist eine Herausforderung, vor der du stehst. Und das funktioniert halt gerade mit vier Leuten. Das funktioniert in einem kleinen Startup, in einem jungen Startup. So wie ihr das für den deutschen Markt seid, ja nicht ohne also ohne Ärmel hochkrempeln, ohne machen. Und insofern ist das genauso meine Seele und ich verstehe das und finde das super. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute sprechen. Und wir wollen mal das Thema Go-to-Market noch ein bisschen reflektieren, weil ich würde gar nicht gerne so sehr auf die Marketing-Sachen, die zu tun sind, drauf eingehen. Also, was ist eure Strategie? Wie seid ihr vorgegangen? Wie setzt ihr es um? Sondern wir haben ja auch schon im Vorgespräch so ein bisschen geguckt, dass eigentlich da noch so ein paar andere Zutaten für notwendig sind, damit es auch wirklich funktioniert. Und da wollen wir nachher ein bisschen drauf eingehen.
Genau, also vielleicht für die Zuhörer, ich weiß jetzt nicht, ob es du selbst gerade machen wolltest, aber vielleicht noch ein Wort vorneweg. Was ist denn Go-to-Market letztendlich? Ja, weil das haben sicherlich viele schon mal gehört, vor allem auch im Startup-Kontext immer, aber was versteht man eigentlich darunter? Go-to-Market heißt halt letztendlich so einen Product-Market-Fit zu etablieren, zu sagen, okay, wird mein Produkt, findet das am Markt Käufer? Ja, und also jedes Startup muss einen Product-Market-Fit mindestens einmal durchlaufen. Und zwar, wenn es neu gegründet wird im Heimatmarkt, muss man auch ein Go-to-Market letzten Endes anstreben und das einen Product-Market-Fit finden, dass man halt sagt, okay, mein Produkt kauft jetzt nicht nur meine Tante und meine Best Buddies, sondern es gibt halt wirklich einen Markt für dieses Produkt, der es mir halt erlaubt zu wachsen. So. Und wenn man dann gesagt hat, jetzt ja, habe ich das in meinem Heimatmarkt geschafft, dann geht es bei den meisten Startups, weil man sagt, ja, man begnügt sich nicht mit diesem Wachstum im Heimatmarkt, sondern man versucht halt meist zu internationalisieren. So, und dann geht es darum, eben so einen Product Market Fit ganz oft zu replizieren, und zwar in jedem neuen Land, in jeder neuen geografischen Region eigentlich aufs Neue. Und das ist genau meine Aufgabe bei YouSign, immer noch auch, ja, dass ich halt gesagt habe, okay, ich war der erste Mitarbeiter in einer französischen Unternehmung, war auch der erste internationale Mitarbeiter, ja, also nicht der erste Mitarbeiter, sondern der erste internationale Mitarbeiter, ja, vielleicht um das, genau, um das kurz aufzuklären, das Missverständnis. Ja, und da ist meine Aufgabe eben, wie gesagt, diesen Product Market Fit oder das Produkt nach Deutschland zu bringen.
Okay, ja, super spannend. Und klar, dass man da so, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen hervorzieht, dass man die Google Search Intents der User berücksichtigt, dass ihr jede Menge Paid machen müsst, klar, ne? Ja. Ja. Klar auch, dass ihr über SEO reden müsst und dass ihr eine Strategie braucht. Das sind alles Dinge, die sind jetzt für mich jetzt nicht sonderlich spektakulär aus Sicht eines Digitalmarketers. Das erwarte ich halt. Und die Frage ist aber eigentlich vielmehr, was ist eigentlich noch das so on top, was wirklich denn auch wirklich für das Gelingen sorgt? Und du hast ja gesagt in dem Vorgespräch, dass ihr eine eher frustrierende Situation habt grundsätzlich. Das ist ja auch völlig, ich würde mal sagen, normal, dass eigentlich 90, vielleicht eher sogar 95% all derjenigen, die auf eure Seite gelockt werden können, natürlich nicht kaufen, nicht Interesse haben, Interesse verschonen, aber natürlich nicht zur Handlung kommen.
Am Anfang. Genau, das ist ja letztens genau, meine Aufgabe. Genau, also ich glaube, wenn man in so einer Go-to-Market-Rolle ist oder als Country-Opener, da muss man eine relativ hohe Frustrationstoleranz sicherlich mitbringen. Das liegt einfach daran, dass man halt in dem Heimatmarkt ist man vielleicht wirklich die, weiß ich, am besten, also in der besten Situation hatte man natürlich diesen First-Mover-Advantage, schon war der Erste. Ja, aber selbst wenn man der Zweite oder Dritte war, ist man immer noch relativ weit vorne mit dabei. Ja, wenn man jetzt halt in den internationalen Markt geht, ist es meist eben nicht mal mehr Top 5, sondern da ist man halt das achte Unternehmen, das den gleichen Service anbietet. Und es ist sicherlich nicht so, dass die Leute auf einen gewartet haben. Ja, man kommt dahin, man hat keine Referenzen in diesem neuen Markt, vielleicht ist das Produkt noch nicht hundertprozentig auf diesen neuen Markt letzten Endes zutreffend. Man kennt noch nicht die verschiedenen Punkte, wie man sich von der Konkurrenz letzten Endes unterscheidet und wo man eben seine Stärken hat. Vielleicht muss man am Pricing noch was arbeiten. Es sind ganz, ganz viele Unbekannte, mit denen ich sowas starte. Und am Anfang, um dann halt so ein Product Market Fit zu etablieren, geht es eigentlich wirklich um Vertrieb. Ja, also ich muss halt gucken, dass Leute mein Produkt kaufen. Das wäre das Beste natürlich. Oder zumindest, dass ich aus diesem Dialog, ja, den ich mit den potenziellen Kunden habe, also mit den Prospects, daraus zu lernen und mein Offering eben an den neuen Markt anzupassen. So. Und wenn man da diese ersten Gespräche führt, ja, das hast du ganz treffend zusammengefasst, da ist es sicherlich 95% nein, nein, nein. Und dann ist es auch richtig, wenn man dann halt sagt, okay, man braucht eine hohe Frustrationstoleranz, weil man halt durch dieses Tal oder durch diese anfänglichen Schwierigkeiten durch muss. Und das trägt halt zum Lernprozess bei, um dann halt daraus zu lernen und sein Offering so umzubauen, dass man halt danach bei idealerweise, ich weiß nicht, 50% ja ist, das wäre schon eine ganz, ganz gute Quote, aber auch wenn man Richtung 30%, 40% ja hinkommt, der ganzen Opportunities, mit denen man spricht, dann ist das auch schon eigentlich eine ganz gute Quote.
Genau, da ist aber noch ein weiter Weg, da müsst ihr auch noch mal hin. Und lass uns da noch mal über die Extrameile, die man dafür gehen muss, um vielleicht zu 40% oder 50% hinzukommen im nächsten, übernächsten Schritt. Lass uns da mal nochmal reden, was denn die Extrameile sein muss oder auch für dich, vielleicht auch schon aus deiner Erfahrung heraus, aus den letzten Monaten bei YouSign oder wo ihr noch hin wollt. Was wird die Extrameile sein, die den Erfolg bringen wird oder schon eure Verbindung gebracht hat bisher?
Was ist genau die, also vielleicht erstmal Extrameile. Klingt für mich jetzt, oder ist für mich letztendlich, wie verstehe ich das erstmal vielleicht, damit wir da auch vom selben sprechen, ist so ein bisschen dieses, für mich ein Mindset, wo ich sage, okay, die Leute wurden vielleicht, die in meinem Team sind, auf eine gewisse Rolle eingestellt, zum Beispiel Outbound Sales, zum Beispiel Inbound Sales, zum Beispiel Deal Closer, zum Beispiel Marketing, ja, aber sie sind halt bereit, dadurch, dass wir so ein kleines Team sind, im Moment sind wir 4. Ja, wir haben jetzt noch 2 weitere eingestellt, die fangen im nächsten Monat an. Dann sind wir 6, aber letztendlich ist es trotzdem noch ein sehr kleines Team. Ja, und sicherlich haben wir nicht alle Aufgaben, die anfallen, haben wir nicht eine dezidierte Ressource für. Das ist nicht der Fall. So, und das verstehe ich letztendlich unter extra Meile, dass die Leute halt letztendlich bereit sind zu sagen, okay, ich mache jetzt da meinen Job, der ist Sales Outbound, aber darüber hinaus gucke ich halt auch, dass auf unserem Blog letzten Endes neuer Content veröffentlicht wird. Warum? Weil, wenn unser Blog gut befüllt ist, dann werden wir halt, das ist zwar mehr so ein Long-Term-Investment, ja, aber dann ist halt unser SEO-Ranking, also Search Engine Optimization Ranking höher und dementsprechend werden wir in Zukunft mehr Leads bekommen, ja, und das macht halt für die ganze Firma dann letztendlich Sinn. Und das verstehe ich letztendlich unter Extra Mile und so ist es schon auch, dass wir halt die Leute aussuchen beziehungsweise halt im Bewerbungsprozess schon gucken, dass die Leute, die wir einstellen, eine gewisse mentale Flexibilität mitbringen, dass sie sich halt eben nicht an dieser Jobrolle so festklammern und sagen, okay, das ist mein Job, den mache ich hier 9-till-5, ja, aber ich mache nichts darüber hinaus, weil, das muss man auch sagen, ja, ich habe jetzt verschiedene, und ich weiß, das ist jetzt nicht der Kern unseres Gesprächs, ja, aber ich habe sowohl Marketing, habe ich verschiedene Kanäle, ich habe auch im Sales verschiedene Kanäle, Inbound, Outbound, ja, wenn ich so einen Markt starte, habe ich eine Hypothese, wie das vielleicht, welcher Kanal am besten funktioniert wird, etc. pp. Und dafür stelle ich dann vielleicht jemand ein.
Das ist aber die Nummer, das ist ja die, also du musst ja mit einer Annahme starten. Also mit deiner, wenn du in den Go-to-Market, wenn du das als Aufgabe hast, musst du mit der Annahme starten, dass vielleicht Sales der richtige Weg ist. Also jetzt mal, das, klar, das wird irgendwo, aber ne, genau, und mit dieser Annahme hast du wahrscheinlich die ersten Tätigkeiten überhaupt erstmal gestartet.
Ja, also ich sag mal klar, Annahmen, ja, ich hatte vorhin auch gesagt, dass 2 Punkte da dazu. Zum einen sind wir, wie gesagt, ein Startup innerhalb eines Startups. Ja, also wir können natürlich immer auf die Best Practices oder auf die Ressourcen der Gesamtunternehmen Usain zugreifen. Und davon ist es natürlich so, dass man sagt, okay, Annahme, ja, nehme ich natürlich erstmal an, dass es vielleicht genauso funktioniert wie in Frankreich. Warum sollte ich es auch nicht annehmen? Ja, wir sind ja
vielleicht nochmal ganz kurz zum Einordnen. Frankreich ist das Land, wo Usain beheimatet ist und stark ist. Das ist sozusagen das Ausgangsland. Nur, dass wir das nochmal im Kontext haben, das ist vielleicht auch nicht, Usain ist ja vielleicht nicht jedem so geläufig, dass wir sagen, also Frankreich ist der Startmarkt, mit dem ihr schon sehr erfolgreich seid. Und dein Go-to-Market bezieht sich jetzt auf Deutschland. Nur, dass wir das nochmal klarstellen.
Genau. Dankeschön, Maike. Ja, genau so ist es. Und letzten Endes, sorry, jetzt habe ich die Frage vergessen.
Was war die Frage nochmal? Ich habe wieder zigtausend Sachen im Kopf, die mir Stichworte einfallen, mit denen ich dich fragen möchte. Und aber wir waren nochmal, wir sind ausgegangen.
Annahme war das Stichwort. Annahme, genau, Annahme war das Stichwort. Genau. Also natürlich kann ich die Annahme treffen, dass das in Deutschland genauso läuft wie in Frankreich und ich versuche eben mit dieser Annahme voranzuschreiten und zu sagen, okay, das setzen wir genauso um. Ja, das kann funktionieren, umso besser. Das wird aber in vielen Fällen auch nicht funktionieren. So, und da brauche ich im Kopf natürlich diese gewisse Flexibilität, ja, oder halt dieses Startup-Mindset, dass ich sage, okay, jetzt testen wir einfach was anderes, ja, und dann versuchen wir halt einen anderen Kanal. So, und da ist es schon so, um dann auch diese Leute zu finden, ja, ist es letztendlich so, dass wir nicht hingehen eigentlich, und so haben wir zumindest nicht gemacht. Ich kenne andere Startups, die machen das so, die stellen wirklich erstmal ein und testen dann. Bei uns war es eher so, ich als erster Mitarbeiter habe erstmal quasi alle Kanäle selbst getestet, ja, um dann halt ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, was funktioniert eigentlich wirklich gut. Ja, und wenn man dann merkt, jetzt funktioniert was und ich schaffe es, ein Erfolgsmodell zu bauen, also einen Prozess zu etablieren, der eben wiederholbar ist, ja, dann kann ich hingehen und sagen, okay, diesen Prozess, den gieße ich jetzt in eine Job Description rein.
Das heißt, du hast ein Stückweise dir die Leute zugeholt, die für die Prozesse, die sich da anbahnten, ereignen könnten.
Das ist genau richtig. Das war unser Approach. Genau, das ist sicherlich ein sehr ein Approach des nachhaltigen Wachstums, dass man sagt, okay, ich kenne andere Startups, die vielleicht auch mit ein bisschen mehr Kapital ausgestattet sind, ja, wo man halt sagt, okay, die aber auch, muss man auch sagen, vielleicht schon mehrere Märkte geöffnet haben und deswegen schon mehrere Learnings einfach hatten als Usain, weil für Usain war Deutschland der erste Markt auch, den sie geöffnet haben. Ja? Und die dann sagen, nee, ich weiß ja eigentlich genau, dass ich für mein Go-to-Market brauche ich einen Leader oben, ich brauche 4 Sales, 3 Marketing letzten Endes, 2 After-Sales, ja, und vielleicht noch eine Ressource für die Buchhaltung oder sowas. Ja? Und dann gehen die hin und stellen einfach so ein ganzes Team von 10 einfach ein und beginnen. Und bei uns war es eher dieser andere Approach, dieser iterative Approach. Wir gucken, was funktioniert. Und das, was funktioniert, das forcieren wir. Da geben wir eben Geld aus für und da stellen wir auch die Leute ein, damit wir eben da am Ball bleiben.
Das finde ich total einen guten Ansatz. Der ist in der Tat nicht allzu üblich. Zumindest ist der nicht, also ne, der ist nicht selbstverständlich. Lass uns mal ganz kurz, damit wir nochmal klarstellen, worüber wir reden. Über ein kleines bisschen einsteigen über Usain, über euer Kerngeschäft. Und was eigentlich, also eSignature war das Stichwort, haben wir schon gesagt, aber was macht ihr eigentlich? Und ihr habt kleine, also KMUs als Zielgruppe. Und es ist ja nicht der erste, also Usain ist ja nicht das erste Unternehmen, was da kommt und sagt, juhu, wir haben die Welt erfunden, eSignature. Da gibt es ja schon Lösungen, also müsst ihr natürlich auch noch was extra bieten. Da kommen wir gleich nochmal zu, worauf ich hinaus will. Aber erstmal, ihr bietet also zum Beispiel Vertriebs-, Einkaufspersonal, Rechts- und IT-Teams an, dass die Vertragsprozesse digitalisiert werden und automatisiert werden und dann auch, schätze ich mal, DSGVO-konform und alles, was dazugehört. So der ganze Kram hinter eSignature. Dass es einfach zu integrieren ist und deswegen auch eine kleine Hürde darstellt, das auch zu nutzen.
Ja, genau so ist es. Also letzten Endes geht es um elektronische Unterschriften. Vielleicht für die, die mit elektronischen Unterschriften noch wenig Berührungspunkte haben. Eine elektronische Unterschrift ist nicht, wenn ich quasi meine eingescannte Unterschrift mit einem Snipping-Tool ausschneide und die auf ein Dokument setze. Ja. Eine elektronische Unterschrift ist letztendlich ein kryptografischer Prozess, wo eben Daten aufgezeichnet werden. Die werden dann mit dem Unterzeichner und dem Dokument verknüpft. Ja, und das bildet dann eine Einheit. Ja, warum das erste keine digitale Signatur ist, ist auch relativ einfach zu verstehen. Weil wenn das jetzt gesetzlich bindend wäre und ich schicke so einen Vertrag in die Welt raus, da könnte ja jeder Dritte auch hingehen mit einem Snipping-Tool meine Unterschrift diesen Scan wieder ausschneiden, irgendwo drunter setzen und sagen, ja, das hat jetzt Maike Petersen unterschrieben. So, und dass du dann wahrscheinlich nicht damit d'accord wärst, dass jemand so deine Unterschrift fälscht, ist auch einleuchtend und dementsprechend hat das auch keinen rechtlichen Wert. Und wie gesagt, das, was wir halt machen, ist ein Prozess, wo wir einfach während des Unterzeichnungsprozesses Daten von den Unterzeichnern aufzeichnen, sprich, das kann nur die E-Mail-Adresse und die IP-Adresse sein. Es geht aber auch darüber hinaus, dass man halt sagt, okay, man zeichnet noch zum Beispiel SMS-Daten, also eine Handynummer mit auf, wo eben ein Einmalpasswort hingeschickt wird, oder man zeichnet auch noch Ausweisdaten mit auf, weil die Person sich zur Unterschrift mit einem Ausweis legitimieren muss. So, da gibt es eine ganz große Produktpalette, das hast du auch richtig bereits erwähnt, dass es halt auch so ein bisschen um diese Services drumherum geht, ja, wo kommen die Dokumente her, wie legen wir die danach revisionssicher ab, ja, wie kann ich das in meine bestehende Softwarelandschaft integrieren, ja, und ich sag mal so, dass diese Dokumentenverwaltung und rechtssichere Unterzeichnung ist genau das Feld, in dem wir uns bewegen.
Genau, und das ist, glaube ich, aber auch vielleicht entscheidend, weil, dass man das Setting nochmal versteht, weil ich denke, eure Buyer-Persona ist nicht der Juristler oder wer auch immer aus der Rechtsabteilung, der das eigentlich sozusagen einfordert oder braucht. Eure Buyer-Persona sind wahrscheinlich eher die Anwender, die von der rechtlichen Komponente wenig Ahnung haben und für die der Bereich Service aber ein ganz wichtiges Argument auch ist.
100%. Also genau so ist es wirklich. Die Anforderung kommt immer aus dem Business eigentlich. Die Anforderung kommt aus Vertriebsteams, die Kostenvoranschläge unterschreiben wollen, aus Einkaufsteams, wo es darum geht, mit einem Vier-Augen-Prinzip irgendwelche Purchasing-Orders zu unterzeichnen, aus dem HR, wo es um Arbeitsverträge geht. Ja, und die wenden sich dann zum Teil an ihre Rechtsabteilung und vor allem aber auch an die IT-Abteilung und sagen, okay, kauf mir doch mal eine Software da dafür. Ja, und dann ist eigentlich, muss man sagen, die meisten sprechen wir entweder mit IT oder mit dem Business direkt. Genau, und deren Steckenpferd, wie du richtig gesagt hast, ist sicherlich nicht dieses Thema Recht. Ja, und dementsprechend ist es bei unserem Produkt, das ist so, und das spielt uns aber in die Karten, muss ich sagen. Warum? Weil unser Produkt ist ein sehr reglementiertes Produkt. Ja, der Gesetzgeber sagt, eine E-Signatur in Europa hat folgende Anforderungen zu erfüllen. Sprich, die Produktfantasie ist eigentlich relativ limitiert. Ja, heißt auch, ich muss mich letzten Endes über zusätzliche Services, ja, oder über mein Businessmodell differenzieren. So, und das ist genau da, wo wir halt auch ins Spiel kommen und wo es halt darum geht, eine gut ausgebildete Salesforce zu haben, die halt diese User, diese Endnutzer an die Hand nimmt und denen halt sagen kann, okay, du brauchst das und das Produkt, weil es ist ein Legal Tech, ja, es geht um rechtliches Produkt. Die wenigsten Leute haben Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ein bisschen trockenes Thema, ja, gebe ich zu. Aber das ist genau der Punkt, wo man dann halt mit, ich will jetzt nicht sagen, wenig Wissen stimmt nicht, man muss sich schon auskennen, aber man kann mit, wenn man sich ein bisschen auskennt, ja, liefert man gleich einen sehr, sehr hohen Mehrwert für den Kunden.
Ja, und es wird unter dem Stichwort digitaler Workflow für aus Kundensicht natürlich immer wichtiger werden, ne? Auch wenn das ein trockenes Thema ist und eigentlich keine Lust drauf hat, aber es wird halt an Bedeutung zunehmen, ne? Und ja, wenn ich mir vorstelle, dass die Leute natürlich in Homeoffice sitzen und gar nicht ihre Stapel Papier alle da haben, wird das Thema E-Signature auch nochmal ein Stück vorantreiben. Kann ich mir vorstellen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, jetzt haben wir ja das Produkt verstanden und die Anforderung. Und da sitzt ihr jetzt mit 4 Leuten und bald mit 6 Leuten, das ja trotzdem noch ein relativ kleines Team ist, als Startup in einem Startup. Und ihr müsst wirklich die Ärmel hochkrempeln. Das heißt, du hast ja schon erzählt, du hast Leute oder stellst Leute ein, die auch dieses Mindset mitbringen, die es auch gerne wollen und machen. Also wir reden ja über Generalisten. Und du hast mir, was fand, das ist mir so hängen geblieben im Kopf, im Vorgespräch so ein Stichwort genannt wie das Schweizer Taschenmesser, so eine All-Inclusive-Funktion oder irgend sowas. Ich kenne Schweizer Taschenmesser nur ganz am Rande, aber so stelle ich mir das vor, dass du wirklich so solche Generalisten hast, die wirklich super viel einsatzfähig sind auf verschiedenen Ebenen und auch Lust haben, das zu machen.
Ja, genau so ist es. Also ich glaube, die Redewendung, weiß nicht, hatte ich wahrscheinlich im Deutschen einfach übernommen, im Französischen sagt man dazu eben ein Couteau Suisse, also ein Schweizer Taschenmesser eben, wo man in so einem Schweizer Taschenmesser hat man dann drin ein großes Messer, ein kleines Messer, einen Schraubenzieher, einen Flaschenöffner etc. Und das ist genau das Profil an Menschen, die wir eben hier bei Usein benötigen, weil es eben, wie ich vorhin gesagt habe, nicht nur darum geht, stumpf seine Tätigkeitsbeschreibung abzuarbeiten. Man muss und soll über den Tellerrand hinausblicken. Man soll zusätzliche Aufgaben übernehmen. Und mit Aufgaben meine ich jetzt sogar wirklich, das geht so weit, dass ich sage, okay, ich habe jemanden im Sales, aber die Person muss halt auch Aufgaben des Marketings mit übernehmen, ja. Oder dann letztendlich Aufgaben, ich sag mal, des Produktmanagements oder so. Ja, das, also man bleibt wirklich nicht in seinem Silo drin, ja, und von daher ist es extrem wichtig, eben solche Generalistenprofile zu haben.
Genau, und die müssen flexibel sein, breit aufgestellt, haben wir gesagt, Generalisten, aber auch, was ich mal ganz wichtig finde, auch so eine positive Einstellung zum Lernen haben und zum, ja, du hast ja gesagt, du bist doch Umsetzer. Ich nenne das zum Einfachmachen. Ist ja völlig wurscht, wie man es denn nennt. Hauptsache, man macht es dann. Aber das ist ja so ein gewisser Spirit, nenne ich das mal, an Menschen. Ja. Und, für mich steht da aber auch das Thema hinter, ich übernehme Verantwortung als Einzelperson. Ja. Also dieses Ownership-Prinzip. Oh, ne? Und, komplett. Weil das würde, glaube ich, gar nicht anders funktionieren.
Ja, also genau so ist es. Das ist sicherlich das, wo ich dann auch im Hiring-Prozess fast am meisten Wert drauf lege, dass ich sage, okay, wie stark zeigt mir die Person, dass sie bereit ist, Ownership zu übernehmen? Und das mag jetzt so schwammig klingen, ja, aber da gibt es ja letztendlich dann auch wissenschaftlich fundierte Methoden, um sowas zu testen. Unser HR sagt uns immer, wendet die STAR-Methode an, ja, so STAR geschrieben. Letztendlich sind das dann halt also STAR, ich weiß jetzt gar nicht, für was es steht, kann man sich aber nachgoogeln. Ja, letzten Endes geht es aber darum, dass man halt solche Fragen stellt, Ja, zum Beispiel, liebe Kandidatin, lieber Kandidat, tell me about a time when. Also wann hast du mal zum Beispiel mit Daten gearbeitet? Ja, was war das Outcome des Ganzen? So, und wenn die Person da mir ein Beispiel nennt, wo, und dann geht es immer darum, halt nachzufragen, okay, was war das Outcome? Was war das Ziel? Mit wem hast du gearbeitet? Wie genau habt ihr es gemacht? Ja, also ganz, ganz viele dieser W-Fragen zu stellen, ruhig 7 bis 10 W-Fragen zu stellen, ja, um halt wirklich versuchen, in die Tiefe zu gehen. Wenn die Person nur an der Oberfläche kratzt und da eigentlich nichts antworten kann, dann weiß man, okay. Ja,
dann weißt du schon, dass da nicht viel hintersteht, ne?
Genau, da steckt nicht viel dahinter. Genauso ist es.
Und wenn die Person aber ist es nicht auch eher die Frage, wie man das, also klar, inhaltlich, also fachlich, klar, ich finde fachlich ist wichtig, aber für mich ist es auch immer wichtig, also mal, wenn das Leuchten in den Augen kommt, wenn du merkst, dass da eine Leidenschaft drin ist und dass es brennt und dann wird die Sprache schneller, der Puls höher. Also das sind alles verschiedene Anzeichen, wo du einfach merkst, da ist jemand, der da wirklich drin aufgeht und nicht nur irgendwie so Standard runterspult und die Antworten liefert. Das hat für mich nochmal eine andere Dimension, um herauszukitzeln, welche Leute wirklich vielleicht nochmal oberste Sahne sein könnten.
Ja. Bin ich d'accord mit? Bin ich d'accord? Mit einer kleinen Einschränkung. Wir sind ein kleines Team. Ja, und wenn ich jetzt nur quasi Leute, also Ownership, ja, muss bei allen gegeben sein. Ja, aber wenn ich jetzt nur sage, okay, ich will quasi Leute, die, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das hatte ich jetzt, mag aber auch mein persönlicher Bias sein, ja, dass ich das jetzt so ein bisschen mit Extrovertiertheit in Verbindung gebracht habe. Ja, ich bin sicherlich, würde ich mich als extrovertierten Menschen beschreiben. Wenn ich jetzt aber in meinem ganzen Team nur extrovertierte Menschen einstelle, ja, wir haben auch Kunden, die eher auf Introvertierte anspringen. Da muss man schon sagen, muss man natürlich versuchen, ein Team zu bauen, das sich ergänzt, das wirklich so ein bisschen komplementäre Stärken hat. Und das ist extrem schwierig, ja, weil man, glaube ich, natürlich als Mensch schon eine Tendenz hat zu sagen, okay, ich stelle eher Gleichgesinnte ein, aber wie umgeht man diesen persönlichen Bias? Naja, indem man halt sagt, okay, den Interviewprozess, der muss so strukturiert sein, dass da halt ich dann zwar drin bin, aber ich bin nicht der Einzige, sondern da ist halt von HR noch jemand mit drin, da ist noch ein anderer aus einer Business Unit eben mit drin, ja, und das sind verschiedene Interviews, dann gibt es einen Case und die anderen, mit denen die Interviews stattfinden, das sind vielleicht mehr die Introverts letzten Endes, um nur ein Beispiel zu geben, aber um so ein bisschen halt zu sehen, okay, welche anderen oder halt um wirklich ohne Vorurteile dann letzten Endes halt auch komplementäre Profile auswählen zu können.
Also könnten sich mal viele dran Beispiel nehmen und das auch wirklich mal so umsetzen. Es ist natürlich bei, wenn man mit 4 Leuten redet, auch schwer, dann diese Varianz auch wirklich zu haben. Und wenn du sagst, ihr habt schon 6, in Zukunft 6 Mitarbeiter, ja, das sind 6 Personen, klar, das wird dann ein bisschen leichter mit der Zeit, aber trotzdem ein toller Anspruch und da könnten sich viele Unternehmen eine Scheibe von abschneiden. Aber lassen wir nochmal zu einem Punkt zurückgehen. Wir hatten vorhin eine Zahl in den Raum geworfen. So 90-95% am Anfang der Leute, die auf euch aufmerksam werden und auf die Seiten kommen, kaufen natürlich erstmal nicht, weil das muss sich auch erstmal entwickeln. Aber es führt ja zu einer enormen Frustration oder es kann zu einer enormen Frustration führen. Und es ist ja auch nicht ganz einfach zu handeln. Dafür braucht man ja auch nicht nur dickes Fell so als einzelner Mensch, dafür muss man ja auch irgendwie untereinander wahrscheinlich mit umgehen, ne?
Du meinst das als Team?
Ich kann nicht mehr vorstellen irgendwie, ne? Also ihr werdet sicherlich durch Iterationen darauf reagieren und dann
entsprechend also machen. Das ist, ich sag mal so, diese 95% Nein, ja, damals gab es eigentlich noch kein Team. Ja, weil wenn 95% zu dir Nein sagen, dann ja, dann hast du noch nicht diesen Product Market Fit gefunden, dass du sagst, jetzt lohnt sich's auch in ein Team zu investieren. Ja? Ich finde es aber ganz spannend, deine Fragestellung eigentlich von einem anderen Hintergrund, und zwar der Pandemie. Ja, weil letztendlich, auch wenn wir dann jetzt mittlerweile wahrscheinlich bei einem Ratio sind, wo wir schon zwischen 30-40% der Deals dann gewinnen, ja, bei der Pandemie ist es halt letztendlich so gewesen, wir waren alle zu Hause. Ja, und auch wenn wir 30-40% der Deals gewinnen, heißt es ja immer noch, 60-70% verlieren wir. Ja. Trotzdem Frust. Ne? Und ich glaube, mit diesem Frust umzugehen und zu Hause zu sein, ist wesentlich schwieriger, als halt dann mit seinen Sales-Kollegen umringt zu sein, die letztendlich genau die gleiche Erfahrung machen. Ja, und von daher war es für uns, wir sind, die DNA der Firma ist ja letztendlich ein Remote-Working-Tool. Die meisten unserer Entwickler, also so 40% der Mitarbeiter, sitzen auch wirklich full remote, sprich, die haben gar kein Büro, in das sie gehen könnten. Ja. Aber ich finde es halt gerade in so einem Sales-Pool schon wichtig, dass man da eine gewisse Kameradschaft und einen Team-Spirit aufrechterhält, weil es halt einfach hilft. Durch diese, es gibt immer Sales, dann geht dann auch in Wellen. Ja. Es gibt immer gute Monate, dann gibt es mal schlechte Monate, beziehungsweise gute Quartale, schlechte Quartale. Und wenn man da sich halt gegenseitig unterstützen kann, mental, dann hilft das ungemein.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dieses Verantwortung übernehmen, also das hilft ungemein, das finde ich auch super. Und jeder ist ja auch irgendwo eigenverantwortlich für sich tätig. Vielleicht, wenn man sich das so räumlich vorstellt im Homeoffice, dann muss das einfach noch mehr der Fall sein. Mhm. Aber das ist doch dieses, ich will nochmal auf dieses Umsetzen oder dieses Mindset, was man dafür braucht, zurückkommen. Das ist meiner Meinung nach, und so habe ich das auch rausgehört bei dir, auch nochmal wirklich das i-Tüpfelchen, was den Unterschied ausmacht. Und du hast das Wort Care in unserem Vorgespräch ja auch dafür oder beschreibend dafür genutzt, dass es vielleicht ja alles nochmal so zusammenfasst in einem
mit das, einem das glaube ich Wort. Ja, das glaube ich wirklich, das tut's. Letztendlich gibt's, glaube ich, zwei Zutaten für Erfolg. Und das ist jetzt wirklich, das bezieht sich, würde ich sagen, nicht mal nur auf Go-to-Market. Ich würde wirklich sagen, das ist fast eine universelle Formel. Ich will da auch keine Credits für, ja, weil die kommt letztendlich von einem Statistikprofessor, den ich an INSEAD, meiner französischen Universität, als Professor hatte. Und der hat das letztendlich immer gesagt, es kommt auf Timing und Care an. Ich gebe zwei Beispiele, damit man es besser verstehen kann. Erstmal zum Thema Timing. Ich habe jetzt die Jahreszahl nicht ganz im Kopf, aber ich weiß, dass letzten Endes Steve Ballmer, der CEO damals von Microsoft, ich tippe mal so, weiß ich, 2004, hat der sich hingestellt und hat einen Tablet-PC präsentiert. So. Und die Welt hat gesagt, ein Tablet-PC, ein Tablet. Okay. Ja. Und die Welt hat gesagt, was ist das? Kenne ich nicht, brauche ich nicht. So. 4 bis 6 Jahre später hat sich Steve Jobs hingestellt, hat ein Tablet präsentiert und die Welt hat ihn als Gott gefeiert, fast. Ja, und seitdem ist es eigentlich so, dass Apple mit ihren iPads und Samsung da sicherlich den höchsten Marktanteil haben und Microsoft mit dem Surface eben wahrscheinlich eher hinten ansteht. So. Und das meine ich mit Timing zum einen. Ja, und das können wir jetzt auch wieder auf Go-to-Market dann letzten Endes replizieren, dass man sagen, okay, das Timing muss auch schon richtig sein. Ja, klar bin ich am liebsten vielleicht der Erste. Man muss aber sagen, so man sieht ganz oft in der Startup-Welt, dass die Copycat, also der letzten Endes als Zweiter am Markt aktiv ist, sogar fast noch erfolgreicher ist. Warum? Weil der kennt die Fehler des Ersten schon, ja, und kann eben sagen, die Fehler mache ich nicht, aber alles, was der Erste richtig gemacht hat, das mache ich auch richtig. Airbnb war eine Copycat.
Ja, und der andere hat einfach das andere Unternehmen hat einfach auch schon das Thema eingeführt und so ein kleines ja bisschen Saat gesät dafür, dass ja, genau, Leute mal zuhören, ne?
Genau, so viel zum Ersten. Also wie gesagt, Timing ist extrem wichtig. Natürlich auch nicht zu spät dran sein, ja. Am besten halt nicht der Zehnte in irgendeinem Markt sein, weil dann ist der Markt halt auch schon gesättigt. Und jetzt zum Zweiten zu dem Thema Care, ja. Also dass man wirklich halt mit Herzblut dahinter stehen muss. Und das schlägt so ein bisschen die Brücke zu dem, was wir vorhin gesagt haben, im Sinne von, das E-Signatur-Produkt ist ein reguliertes Produkt. Uns sagt letzten Endes das BSI ja, in Deutschland beziehungsweise EIDAS ja, in Europa, wie so eine E-Signatur auszusehen hat. Sprich, wir müssen uns halt wirklich über andere Faktoren, aka Service, differenzieren. Und das ist halt genau das, weshalb ich auch glaube, dass wir halt Erfolg haben. Weil Es gibt so, weiß nicht, eine Anekdote dazu. Unsere Hauptkonkurrenz sind letztendlich amerikanische Unternehmen. Die sitzen ganz oft in Dublin und machen dann quasi Sales aus Dublin raus für Deutschland. So. Und wenn uns Leute anrufen auf unserer Sales-Hotline und wir gehen da ran und antworten auf Deutsch, dann sind die komplett fasziniert. Dann sagen die so, boah, wie kann das sein? Also erstmal, hey, cool, dass da jemand rangeht. B, cool, da geht jemand ran, der spricht Deutsch. Ja, und dann sind die schon extrem fasziniert von uns. Wo man so sagt, das sind ja eigentlich nur ja, die Basics fast, aber die Basics muss man halt trotzdem richtig machen. Ja, oder dann geht es um Service letztendlich für Bestandskunden, dass man sagt, wenn ich ein Problem habe, dann gibt es halt eine Hotline, wo ich anrufen kann. So, und das ist sicherlich was, was ich dann auch in so einem, ja, da gibt es ja dann im Markt auch für Softwareprodukte oder eigentlich für alle Produkte, glaube ich, ja, auch immer so ein Score, das ist der Net Promoter Score, wo sich dann so eine Produktzufriedenheit oder so eine, ja, Kundenzufriedenheit auch ausdrückt. Und der ist bei uns eben im Moment, letzter Monat habe ich mal reingeguckt, 65 oder so, also schon relativ hoch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo man halt sagt, okay, as long as we care, wenn wir wirklich da mit Herzblut dahinter stehen, dann merken die Kunden das auch und kaufen.
Und dann seid ihr auch mehr ein Dienstleister eigentlich als wirklich nur ein Produktverkäufer.
Sind wir sicherlich. Also unser, ne, früher wurde ja Software sowieso mehr als Produkt verkauft. Ich kaufe mir meine Produktlizenz, gebe meinen Produktschlüssel ein und konnte dann meine Software nutzen. Heutzutage wird ja alle Software als Software as a Service, und da steckt es ja schon drin, Software as a Service, da kommt die Dienstleistung, ja, die Maintenance, letztendlich, dass unsere Server eben responden und alles, das kommt dann natürlich alles mit, und so sehen wir uns eindeutig, also das ist hundertprozentig der Fall, und wie gesagt, es ist, hat die Produktkomponente, dass das Produkt als Service verkauft wird, aber auch diese menschliche Komponente.
Also ich fasse das nochmal zusammen. Go-to-Market, das ist ja deine Herausforderung mit Usein. Go-to-Market, da auch die Universalformel, Timing und Care. Und du sagst, wenn man sich wirklich darum kümmert, mit vollem Herzblut und dahinter steht, dann kaufen das auch letzten Endes die Kunden. Und dann wird es auch was mit dem Go-to-Market. Das ist so das Learning, was ich daraus mitnehme.
Das hast du schön zusammengefasst. Sehr gut, ja.
Ich wünsche dir, aber auch Usein und deinem Team ganz viel Erfolg dafür. Es war super spannend, mit dir darüber zu sprechen, was euren Go-to-Market oder Go-to-Market als auszeichnet. Und der notwendige Erfolg, der ist natürlich klar, ihr seid noch nicht fertig damit, ne? Aber das wird kommen und ich freue mich, dann ein bisschen was von zu hören. Vielleicht können wir uns ja nochmal irgendwie austauschen über LinkedIn oder so, dass du da nochmal vielleicht mit mir in Verbindung trittst. Da würde ich mich sehr freuen, weil ich finde, das ist ein tolles Produkt und ich bin ja sowieso so ein Digital-Fan, ne? Alles, was zu digitalisieren geht, ob es eine Unterschrift ist oder nicht, das muss man machen.
Also, ja, sehr gut, dann können wir jetzt gleich den Vertrag abschließen.
So verkauft man. Also auf einen erfolgreichen weiteren Go-to-Market, viel Erfolg und sehr, sehr, sehr viel Herzblut.
Dankeschön.
Alles klar. Und schon wieder ist eine Folge um. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tret doch gerne mit mir in Kontakt, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Entweder konkret zu dieser Folge, zu einem anderen Thema oder wenn ihr mit dabei sein wollt in einer der zukünftigen Folgen. Ihr findet mich am besten auf LinkedIn oder aber auch auf jedem anderen Kanal, wo ihr gerne euch aufhalten möchtet. Schubs, einfach eine Nachricht schicken, sendet mir eine E-Mail, geht auf meine Webseite, klickt, was auch immer ihr machen möchtet. Tretet mit mir in Kontakt und ich glaube, wir können echt noch was Gutes bewegen, uns clever austauschen und vor allen Dingen auch andere damit inspirieren. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich freue mich, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat und teilt es auch gerne der Welt mit. Bis zum nächsten Mal. Mir auf LinkedIn unter Maike-Petersen-Digital. Wenn ihr etwas über die Digital Queen und die Story dahinter wissen wollt, geht auf maikepetersen.digital. Wenn ihr mein fachliches Spektrum sehen wollt, geht auf digital-marketing-expert.de. Infos über mein Buch findet ihr unter rock-your.com.
www.digital-business.de.